Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moon Talk, das Montagsformat von eurem Lieblingsfootball-Podcast. Das ist Downset Talk, der NFL-Podcast, der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, gut gelaunt und wenig gestresst gehen wir in diese Folge. Ironie aus. Ich bin in Düsseldorf. Die Anreise war anders als geplant, sage ich jetzt mal. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, damit ich mich nicht nochmal aufrege. Ich habe noch nichts gegessen, bin gerade eben hier angekommen, habe schnell das Setup aufgebaut, damit Adrian nicht noch länger warten muss, weil wir haben einiges zu besprechen, denn es war ein kurioser Sonntag, generell ein kurioser Sportsonntag. Also ich habe viele verrückte Dinge gesehen gestern. Mein Sportsonntag ging schon mittags los mit der zweiten Bundesliga. Und da gab es ja eine Situation, zwei Situationen, wo es Handelfmeter gab dafür, dass Spieler einfach den Ball in die Hand genommen haben, als wären wir in der D-Jugend oder F-Jugend. Und am Abend sollte es dann noch kurios weitergehen, unter anderem mit einer Situation, über die viel gesprochen wurde, da müssen wir natürlich mit einsteigen, und zwar was die Bills da am Ende gemacht haben gegen die Texans, als es 20-20 stand.
Also zum einen muss ich sagen, mein Sohn spielt ja gerade F-Jugend und sowas habe ich da noch nie gesehen in dem Spiel. Also ich vielleicht musst du da Bambinis noch sogar, vielleicht musst du da noch weiter
zugehen, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich schon von D auf F gegangen. Ich glaube, es ist noch. Ja, aber es ist in der zweiten Bundesliga passiert. Also wer es nicht gesehen hat, guckt euch das gerne mal an. Es ist wirklich, also ich gucke seit 1998 Fußball und sowas habe ich noch, also seltenst mal in einem Spiel gesehen und dann zweimal im gleichen Spiel ist einfach. finde ich keine Worte für. Aber so ähnlich ging es ja dann bei den Bills auch so weiter. Also da findet man ja auch schwierig Worte für was die da vorhatten.
Ist wirklich so. Also vielleicht für alle, falls es wirklich jemand noch nicht mitgekriegt hat, die Bills gegen die Texans, dieses Spiel war ja auf bestem Wege Richtung Overtime. Die Bills kriegen den Ball dann nochmal an der eigenen 5-Yard-Line, 32 Sekunden auf der Uhr. Läufst den Ball, denkt man sich, zweimal oder sogar nur einmal. Die Texans nehmen vielleicht nicht mal eine Timeout und fertig ist die Nummer und wir gehen in Overtime. Was sie stattdessen machen, 3 Passplays, 3 Incompletions, 2 tiefe Bälle, Keon Coleman, McCollins und dann nochmal einer Richtung Curtis Samuel. Die Texans hatten noch 3 Timeouts. Also die Idee, schätze ich, dahinter war, dass wenn sie eben dreimal laufen aus Bildsicht und es eben dann nicht schaffen zum First Down, dann stoppen die Texans dreimal die Uhr und haben dann nochmal eine Chance irgendwie auf ein Field Goal. Aber also, selbst wenn man das als Idee dahinter sieht, selbst wenn sie das machen, sagen wir, sie laufen dreimal für jeweils 1 Yard. Texans nehmen immer eine Timeout, bekommen dann den Punt. Dann haben sie aber ja nicht mehr die Möglichkeit, um noch ein Play über die Mitte zu spielen, in Field Goal Range zu kommen, die Timeout zu nehmen. Und genau das ist ja eben hier passiert. Also die Bills nehmen keine Zeit von der Uhr quasi, punten den Ball von der eigenen Endzone zurück. Texans kriegen den Ball, ein Play, sind in Field Goal Range und kicken den Game Winner. Und also, so ein Missmanagement von einem Ende von einem Spiel habe ich lange nicht mehr gesehen. Sean McDermott nach dem Spiel hat gesagt, der Headcoach der Bills, ja, er nimmt es auf sich. Also, er ist natürlich nicht der offensive Playcaller. Insofern weiß ich nicht genau, wie viel da seine Strategie war oder ob er halt gesagt hat, ich will den Ball hier werfen, wissen wir nicht. Er hat es nach dem Spiel erstmal öffentlich zumindest auf sich genommen. Aber es ist ja kompletter Wahnsinn. Also die Bills werfen dieses Spiel weg, wo man fairerweise auch sagen muss, dass das ein Spiel war, in dem sie sich davor jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also Passing Offense.
In der zweiten Halbzeit fand ich schon das Comeback zumindest beeindruckend, dass sie dann überhaupt nochmal zurückgekommen sind nach dieser schwachen ersten Halbzeit.
Ja.
Aber ja, es war nicht das beste Spiel von den Bills.
Es war auch nochmal ein Case dafür, dass die Bills ein Davante Adams-Kandidat sein könnten. Ich meine, Khalil Shakir hat gefehlt, aber ein Khalil Shakir-Ausfall sollte nicht dein Offense so torpedieren. Und Josh Allen, also, sind wir ganz ehrlich, hätte dieses Spiel wahrscheinlich niemals beenden dürfen, nachdem sein Kopf da so dermaßen auf den Boden aufgeschlagen ist, er dann wirklich nur ein paar Minuten im Medical Tent war. Dann hieß es irgendwie, was haben sie gesagt? Ich glaube, Brustverletzung oder irgendwas. Und dann war er wieder draußen.
Also, das hätte ich nämlich jetzt auch nochmal angesprochen. Aber vor allem auch bezogen auf diese Entscheidungsfindung, da dreimal den Ball werfen zu wollen. Ja. Ich finde es gar nicht schlecht, beim ersten Versuch ihn werfen zu wollen. So ein bisschen vielleicht versuchen, den Gegner so auf dem falschen Fuß zu erwischen und überraschend viel Raumgewinn machen. Und dann selber halt sich zumindest aus dieser prekären Situation da kurz vor der eigenen Endzone ja, zu befreien und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu erreichen, indem man einfach den Gegner überrascht, weil jeder hat erwartet, dass man den Ball läuft. So, das dann aber noch ein zweites und ein drittes Mal zu machen, brauchen wir nicht drüber reden. Seltsam einfach grundsätzlich, aber ich hätte jetzt hier nämlich nochmal diese Kopfsituation, diese Josh Allen-Situation angesprochen, weil mit diesem Vorfall im Hinterkopf finde ich es halt noch verrückter eigentlich, überhaupt Josh Allen in so einer Situation, in so einer gefährlichen Situation ja auch, den Ball dreimal in die Hand zu geben, weil, für alle, die es nicht gesehen haben, er ist wirklich heftigst mit dem Kopf aufgeschlagen. Und ja, das tun NFL-Spieler häufig, aber man erkennt meistens direkt nach dem Aufprall, ob das jetzt wirklich Impact hatte oder negativen Impact insbesondere oder nicht. Oder der Typ hat einfach einen kleinen Nap auf dem Feld hingelegt. Der war kurz weg. Das sieht man, wie er sich abstützt oder wie die Hand quasi auf dem Boden schleift, mehr oder weniger. Der war kurz weg. Und dass dann nicht das Concussion-Protokoll greift und da jemand von draußen drauf guckt und sagt, ey, den müssen wir erstmal kurz untersuchen, ob er überhaupt eine Gehirnerschütterung hat oder nicht. Und das scheint ja offensichtlich nicht passiert zu sein oder dass man da generell ein bisschen vorsichtiger ist. Es gibt einen schönen Tweet mit, da hat jemand entdeckt, dass ihm einer aus dem Coaching-Staff hat ihm Riechsalz angeboten. Ja, das hilft natürlich, klar, bei einer vermeintlichen Gehirnerschütterung. Ist da Riesalz ganz weit vorne dabei, um direkt wieder spielen zu können. Generell einfach eine unglückliche Figur, die Bills da abgegeben haben, weil dieser Vorfall war ja, ich weiß nicht, 6 Minuten vorm Ende oder so, also auf jeden Fall im vierten Viertel und gegen Ende des Spiels und es war nicht mehr so viel Zeit bis zu dann eben diesen drei Passing Plays, die wir angesprochen haben.
Ja, das ist auch was, wo wir jetzt in der Woche mal drauf schauen müssen, ob er dann doch irgendwie nochmal im Concussion-Protokoll auftaucht, ob da nochmal, ich meine, manchmal kommen Spieler dann ja auch erst mit einem Tag Verzögerung rein, nicht weil sowas passiert wie hier, das ist dann eigentlich ja schon der Worst Case, aber halt, dass sie vielleicht einen Hit einstecken, geklärt werden und dann aber Symptome am Tag danach entwickeln, das kann ja durchaus auch passieren. Das heißt, das ist schon eine Situation, die man noch beobachten muss. Ja, es war generell, fand ich, ein Sloppy-Spiel. Also wir haben das jetzt ja gar nicht als ein einzelnes Spiel hier. Wir haben gleich noch 3 andere Spiele, über die wir sprechen wollen. Aber diese Endsequenz war so absurd, dass wir es hier auf jeden Fall reinpacken wollten. Und diese Josh Allen-Situation auch. Aber es war ja ein Sloppy-Spiel auf beiden Seiten. Also diese beiden Teams, die wir ja ich glaube, wenn wir AFC-Top-5-Contender vor der Saison gerankt hätten, wären sie wahrscheinlich beide irgendwie drin gewesen. Vielleicht bei dir die Bills auf 6. Weiß nicht genau. Aber an sich ja Teams, von denen wir viel halten und die auch in den ersten Wochen der Saison eigentlich gut performt haben. Aber Texans sind auch immer noch eine holprige Nummer. Und dann ist Nico Collins verletzt raus. Und das hast du das auch gemerkt in der Offense. Und die können auch den Ball immer noch nicht gut laufen. Also, ich finde, es sind immer noch 2 Teams, die im Endeffekt, denke ich, gut sein werden. In den Playoffs wahrscheinlich auch dabei sein werden. Aber wo schon auch noch viel, viel Sand im Getriebe ist.
Sand im Getriebe ist ein gutes Stichwort, um über das Sunday Night Game zu sprechen. Am Ende war es ein 20-17 für die Dallas Cowboys, aber die haben sich schwer getan. Die haben sich sehr schwer getan, aber die Steelers konnten jetzt auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes davonlaufen. Wo fangen wir da an? Ich würde vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick machen auf das, was wir seit einiger Zeit jetzt bei den Cowboys sagen, dass sie ein sehr gutes Spiel von Dak Prescott brauchen, dass sie einen Dak Prescott brauchen, der diese schwierigen Würfe in enge Fenster immer wieder verlässlich anbringt, um Spiele zu gewinnen. Vor allem gegen bessere Gegner. Das hatten wir jetzt in den letzten Wochen mehrfach, dass es geklappt hat. Dieses Spiel war jetzt so, also er hatte diese Würfe auch drin, aber er hat halt auch 1-2 kritische, schwierige Würfe verfehlt. 2 Interceptions geworfen insbesondere, die sehr, sehr teuer waren. Und dann wurde es sehr, sehr schwierig für die Cowboys zurückzukommen in dieses Spiel, denn sie lagen lange hinten.
Ja, sie kamen zurück. Die Vorlage wäre jetzt ja eigentlich hier für die Cowboys-Offense, aber ich würde die Vorlage tatsächlich nutzen, um erst über die Steelers-Offense zu sprechen, weil der für mich ein Takeaway war, dass Pittsburgh dieses Spiel offensiv nicht wegverwaltet kriegt, wo sie führen, 3 Turnover machen, also defensiv 3 Turnover bekommen. 2-mal davon ja damit de facto Punkte vom Board nehmen. Also der Fumble, das war ein Strip-Sack an der gegnerischen 11, den darf Prescott niemals nehmen, hält den Ball ewig. Ich meine, dass TJ Watt dann irgendwann von rechts durchkommt, damit muss er eigentlich rechnen. Und Nate Herbig, der frontal auf ihn zukommt, den sieht er ja. Also, weiß ich, wie er da den Ball so lange halten kann. Und die erste Interception war bei zweiter und kurz an der gegnerischen 15, also auch schon Red Zone, wo er und CeeDee Lamb einfach gar nicht auf einer Wellenlänge waren. Dak dachte, Lamb kommt zurück, der läuft weiter, Ball fliegt direkt zum Corner. Also sie kriegen ja schon diese Turnover, nicht nur einfach irgendwelche Turnover, sondern wirklich die Punkte vom Board nehmen. Und dann auf der anderen Seite, die Steelers Offense, fand ich, war ja mehr von dem, was wir vorher auch gesagt hatten. Nämlich, das ist ein Team, das eigentlich seine Identität im Run-Game aufbauen will. Und es ist aber ein Team, das den Ball nicht laufen kann. Es war wieder ein Spiel, wo wir letzte Woche dieses gegen die Colts hatten. Schwache Run-Defense. Diese Woche gegen die Cowboys, haben wir vorher gesagt. Ja, ne, schwache Run-Defense. Stark angeschlagen.
Ja, wobei,
beide Edge-Rusher nicht dabei.
Das stimmt. Wobei man sagen muss, sie haben ja letzte Woche eine gute Figur gegen den Run gemacht. Dann völlig überraschend.
Stimmt, ja. Gegen die Giants, die dann wiederum heute am Boden machen oder gestern am Boden machen konnten, was sie wollen. Es bleibt aber für mich dabei, das ist so zäh und ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, weil mit diesem Playcaller, mit diesem Quarterback sollte eigentlich mehr möglich sein. Und ja, Najee Harris ist, glaube ich, Teil des Problems. Also der hat halt einfach diesen Burst nicht. Jetzt haben Jalen Warren und Cordarrelle Patterson gefehlt gestern. Da geht dann auch die Explosivität ein Stück weit flöten. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass sie dieses Run-Game auch viel mehr um Fields herum designen sollten. Umso mehr eben, wenn wir sehen, was für Probleme sie da aktuell haben. Und dann eben zweite Hälfte war die Offense besser drin. Ich fand, Fields hat alles in allem ein okayes Spiel gemacht. Aber die Steelers Offense hätte sie halt hier nicht in das Spiel zurückgebracht. Das waren die Turnover, das war die Defense. Und sie haben es dann eben auch nicht geschafft, das Spiel wegzupacken. Und das ist für mich dann schon, ja, glaube ich, ein einigermaßen realistischer Punkt, wo diese Steelers Offense aktuell steht. Und das ist einfach dann doch wieder zu wenig. Und ich will es ausdrücklich hier sagen, es ist kein Quarterback-Problem in dem Sinne für mich. Also klar ist jetzt Justin Fields kein Top-10-Quarterback, aber ich finde, Fields spielt okay. Ja. Mit dem, was Fields spielt, sollte mehr möglich sein. Aber das Run-Game klappt gar nicht. Sie haben keine vernünftigen Receiver außer Pickens. Und die Offensive Line gestern, also die wildeste Stat, die ich aus diesem Spiel mitgenommen habe, war, dass die Cowboys-Defense ohne Micah Parsons und ohne DeMarcus Lawrence eine höhere Pressure-Rate hatte als die Steelers-Defense in diesem Spiel. Das ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass bei Pittsburgh offensiv es doch an einigen Ecken noch nicht läuft.
Ja, jetzt hast du mir natürlich einige Notizen weggenommen, weil ich ja mit der Dallas-Offense anfangen wollte. Aber okay, du wolltest dich aufregen über die Steelers-Offense. Ich habe es ja angedeutet mit, sie konnten nicht weglaufen, weil was ich so absurd fand ist, ich finde, du hast relativ früh in diesem Spiel gemerkt, dass das Laufspiel ja nicht besonders gut funktioniert. Ich meine, am Ende war der längste Lauf von einem Running Back 7 Yards und das war Jonathan Ward, der zweimal den Ball gelaufen ist. Und Najee Harris längster Lauf waren 6 Yards. 14 Mal durfte der den Ball laufen. Das sind 3 Yards im Schnitt und du hast es in meinen Augen relativ früh in diesem Spiel gesehen. Und gerade in der zweiten Halbzeit, gerade als es sich so entwickelt hat in Richtung Steelers, dass sie ja dieses in Anführungszeichen Momentum bekommen haben, du hast es angesprochen, mit den Turnovern, dass du das Spiel jetzt eigentlich wegpacken solltest. Und sie sind einfach bei diesem Laufspiel geblieben, bei einem Running Game geblieben, wo es so ineffizient war. Und ja, vielleicht, also in einer funktionierenden Offense ist vielleicht am Ende die Qualität des Running Backs individuell nicht mehr ganz so entscheidend. Aber gerade in einer Offense hinter einer Offensive Line, die jetzt nicht unbedingt herausragend darin ist, große Gaps frei zu blocken, und das kann man, wie du es ja angedeutet hast, über die Steelers Offensive Line auf jeden Fall sagen, ist es ja umso wichtiger, da ein bisschen Dynamik von dieser Position zu bekommen. Auf der anderen Seite übrigens haben wir die tatsächlich endlich mal bekommen von Rico Dowdle. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie das dann auch einfach, also wenn ihr Ezekiel Elliott und Rico Dowdle einfach, was Eye-Tests angeht, miteinander vergleicht, sind das Welten, die da aktuell zwischenliegen. Und diese Dynamik hat den Steelers einfach individuell gefehlt, weil Najee Harris hat die nicht. Das hat man auch in diesem Spiel wieder eindrucksvoll bewiesen bekommen. Ja, und dann fehlen halt die beiden, ausgerechnet die beiden Backs, die das vielleicht ein bisschen mehr verkörpern, gerade Jalen Warren. Aber dass du dann es wirklich so sturköpfig, so so sehr darauf beharrst, diesen Ball da zu laufen.
Die ganze Saison aber schon die Story mit dieser Offense. Die laufen den Ball mit am ineffizientesten in der ganzen NFL. Was für mich, also selbst mit Najee ein Wahnsinn ist, wenn du diesen Quarterback hast, diesen Offensive Coordinator, da denke ich mir eigentlich, das Run-Game ist ein Floor, ist eine Baseline. Wenn sie jetzt, okay, Offensive Line, Jung, Verletzungen und so, dann sind sie halt das Nummer 15 Run-Game oder sowas. Aber sie sind halt ganz oft 30, 32 und sie bleiben mega stur aber die ganze Zeit dabei. Und das das verstehe ich halt wirklich auch nicht.
Aber dann lass doch mal noch mal kurz über die andere Seite sprechen, auch wenn wir jetzt einiges schon erwähnt haben. Das Spiel der Cowboys Offense. Ich habe ja meine Eindrücke schon gesagt, beziehungsweise, ja, das Problem ist letztendlich dann, wenn dir die Playmaker fehlen, dass Dak Prescott eben zaubern muss. Und er kann halt nicht Woche für Woche zaubern. Wobei man letztendlich ja sagen muss, er hat sie immerhin dann noch zu einem Game-Winning Drive gebracht.
Dann wieder.
Ja, es hat dann am Ende dann noch knapp gereicht, auch wenn er natürlich jetzt nicht sein allerbestes Spiel hatte.
Nee, das stimmt. Aber ich meine, also sind wir wieder bei dem Thema. Du hast in der Preview ja gesagt, when in doubt, nimm den besseren Quarterback. Und das war für mich am Ende die Überschrift über diesem Spiel hier auch. Weil Dak war, also Dak war all over the place in dem Spiel. Ich habe jetzt den zweiten Turnover, habe ich jetzt schon gerade gesagt. Der dritte Interception, oder die zweite Interception, der dritte Turnover, war ein tiefer Shot bei First and Ten Richtung Jalen Tolbert, den Joey Porter abfängt, der aber auch klar überworfen ist und der tiefe Safety da auch drüber saß. Also das war kein guter Wurf und keine gute Entscheidung. Cowboys hatten dann früh noch dieses geblockte Field Goal früh in der zweiten Hälfte. Aber dann hat Dak halt auch richtig viele Plays gemacht im Passspiel. Also der hatte diese eine Ball auf CeeDee Lamb bei Dritter und 14, was glaube ich, Dritter und lang. Also ist natürlich auch ein toller Catch von CeeDee Lamb, aber den da auch so reinzukriegen, großartiger Wurf. Dann, als sie dann hinten lagen auf einmal im dritten Viertel, dann kamen ein paar Plays. Er hat ein paar, dieser tiefe Shot über die Mitte zu Turpin.
Ja.
Auch, das ist so eine Dak-Spezialität zwischen die Safeties, vor den Linebacker oder hinter den Linebacker.
Jetzt genau zu diesen beiden Würfen, zu dem auf Lamb und zu dem auf Turpin. Zwei unglaublich schwierige Würfe, die er herausragend anbringt. Aber in diesem Spiel, es ist wirklich weiterhin diese Story, er hat keine einfachen Completions, die dann auch mal für keine Ahnung,
total,
wo dann after the catch noch irgendwie was passiert. Diese einfachen Completions auf offene Receivers, es braucht immer diese wirklich ultrapräzisen Würfe in kleine Fenster. Und wie gesagt, die trifft er ja regelmäßig in jedem Spiel. Aber also das ist zu viel verlangt.
Das ist sehr, sehr viel verlangt, genau. Und es geht dann eben gut in so einem Spiel, weil die Steelers Offense nicht dann 23 Punkte macht, letztlich. Aber ja, dass sie zurückkommen, da war dann viel Positives auch mit drin. Du hast die Running Back-Nummer schon angesprochen. Also Rico Dowdle, ich denke, ich weiß gar nicht, wer gestartet hat, ehrlich gesagt. Also wer das erste Play quasi gekriegt hat. Aber Rico Dowdle ist der de facto Starter jetzt in diesem Backfield. Der hatte jetzt gestern auch 20 Runs. Zeke Elliott hatte 6, also der Unterschied ist hier dann doch auch schon deutlich. Und Jalen Tolbert, wir haben mit so viel drüber geredet, dass die Cowboys dringend mal Playmaker hinter CeeDee Lamb brauchen.
Ja.
Brandon Cooks ausgefallen, fällt wahrscheinlich auch länger aus jetzt. Und dass die dann mal ein gutes Spiel von Tolbert in diesem Spot kriegen, wo auch CeeDee Lamb fand ich jetzt nicht sein bestes Spiel hatte, ein paar Mal irgendwie wirkte das off zwischen ihm und Prescott. Das gibt der Offense auch zumindest so einen kleinen Boost. Und ohne das gewinnen sie es hier auch nicht, ehrlicherweise.
Sie haben es am Ende gewonnen und stehen jetzt mit 3-2 eigentlich ganz gut da. 3-2 stehen auch die Steelers auf der anderen Seite. Beides Mannschaften, beides Teams, wo man wirklich einige Fragezeichen noch hat und das im Laufe der nächsten Wochen beobachten muss. Dann kommen wir zu einem kleinen Alltimer. Alltimer ist ein großes Wort, aber es war schon ein sehr unterhaltsames Spiel, ein wildes Spiel. Im frühen Sonntagsslot zwischen den Cincinnati Bengals und den Baltimore Ravens. Ein offener Schlagabtausch, der bis in die Overtime ging, wo das Spiel dann keiner von beiden so richtig gewinnen wollte. Am Ende geht es 41-38 aus für die Ravens, die dann doch nochmal den Ball zurückbekommen haben, nachdem sie der Reihe nach. Ravens bekommen den Ball in der Overtime. Lamar Jackson fumbelt den Snap. Die Bengals haben die Chance hier, das Spiel zu entscheiden, schaffen es nicht. Und die Ravens bekommen den Ball in Field Goal Range und sagen sich, wir haben den besten Kicker der Liga. Wir machen das mit Justin Tucker, wir schicken unsere Offense gar nicht mehr aufs Feld. Und so war es dann auch am Ende 3 Punkte Vorsprung, 41-38. Aber beide Quarterbacks hier wirklich mit herausragenden Performances.
Ja, und aus Bengals Sicht, also die Bengals hatten schon ein paar von der Sorte. Man denkt an das Chiefs-Spiel zurück vor 3 Wochen. Da guckst du auch wieder drauf zurück und sagst, wie können wir das verlieren? Also
ja,
wie können wir das noch hergeben? Die haben
Das kann ich, ganz kurz. Hier kann ich auch auf die Preview verweisen, die wir gemacht haben zu diesem Spiel. Denn ich glaube, ich habe irgendwie im Sinne was gesagt, so von wegen, du brauchst ein herausragendes Spiel von Joe Burrow, um mit dieser Defense gegen ein gutes Team, gegen eine gute Offense überhaupt eine Chance zu haben. weil diese Defense einfach so schlecht ist, dass sie nichts verteidigen und du brauchst wirklich dann unglaublich viele Punkte.
Ja.
Ja,
haben sie ja gekriegt.
Sie hatten ein nahezu perfektes Spiel von Joe Burrow, eben halt nicht ganz perfekt. Und diese ein, zwei Fehler, das hast du ja auch schon mehrfach gesagt bei den Bengals, diese ein, zwei kleinen Fehler, die du dir nicht erlauben darfst aus Bengals-Sicht, die haben letztendlich dazu geführt, dass die Ravens überhaupt hier noch eine Chance hatten, in die Overtime zu kommen und das Spiel zu gewinnen.
Genau, also ich hatte das Chiefs-Spiel gerade angesprochen. Das Chiefs-Spiel für mich ist so der Maßstab für bittere Niederlagen irgendwie Bengals dieses Jahr. Das, was du gerade beschrieben hast, war dann das Commanders-Spiel, was sie halt auch offensiv, ja, weiß gar nicht, was hatten sie, 33, 34 Punkte, aber es reicht halt nicht.
Ja, hier doch auch.
Ja, genau, und hier eben das Gleiche wieder. Ja. Sie hat eine 10-Punkte-Führung Mitte des vierten Viertels. Dann wirft Burrow diesen Pick 3 Minuten vor dem Ende, immer noch bei eigener 3-Punkte-Führung. Und dann haben wir diese Schlusssequenz eben in Overtime. Also, du hast ja schon erklärt gerade, Lamar Jackson fummelt den Snap, Shotgun-Snap, lässt ihn einfach fallen, Bengals recovern. An der gegnerischen 38. In Overtime. Das hätte das Spiel sein müssen. Du hast einen Quarterback, der 30 von 39 für fast 400 Yards und 5 Touchdowns war in dem Spiel. Die Bengals hatten 19 First Downs durch die Luft. Die Bengals hatten 8,8 Yards pro Pass in diesem Spiel. Die Bengals kriegen den Ball an der 38 und laufen den Ball dreimal. Holen 3 Yards dabei raus.
Das, was die Bills hätten machen sollen.
Richtig. Und verschießen aus 53 Yards das Field Goal. Ja. Der Snap nicht ideal, der Hold nicht ideal, egal. Also, aber diese Sequenz, also ich habe jetzt gerade gesagt, aus Bengals Sicht guckst du da drauf und sagst, wie konnten wir das verlieren? Da meinte ich jetzt aus Bengals Fansicht, weil wenn ich aus Bengals Analyse-Sicht drauf gucke, da weiß ich ganz genau, wie wir dieses Spiel verloren haben. Nämlich, weil wir uns halt selber diese Gelegenheiten, die wir hatten, vom Tablett genommen haben. Und ich verstehe es ja ein Stück weit, wenn du sagst, du willst hier auf Sicherheit gehen, aber ganz ehrlich, das ist immer noch ein langes Field Goal. Du hast einen Quarterback, der so on fire ist in diesem Spiel und lässt ihn einfach den Ball nicht mehr werfen in der Situation. Das ist mir unerklärlich. Und es hätte ja, also weißt du, wenn die, lass Burrow einmal den Ball werfen von diesen 3 Plays und dann holen sie vielleicht 6 Yards und das ist vielleicht der Unterschied und dann gewinnst du dieses Spiel. Und so hast du eben so eine Situation, jetzt verlierst du wieder mal so ein Spiel, stehst 1-4, ja, und bist halt wirklich kurz vor, die Saison ist irgendwie wieder gelaufen, Territorium. Und es ist halt wirklich bitter mit Blick auf diese Bengals Offense, weil, also auch das, was hatten wir vor dem Spiel gesagt, Big Plays sind eine Möglichkeit gegen diese Ravens Defense. Das haben sie jetzt gegen Buffalo gut wegnehmen können, aber gegen Buffalo war es dann auch ein Spiel, was relativ einseitig wurde, relativ eindimensional auch wurde, wo jetzt die Offense vielleicht nicht mehr ganz so vielseitig war, die gegnerische. Das sah hier ganz anders aus. Wir hatten sowohl die Downfield Shots als auch Yards After Catch. Burrow spielt wirklich gut aktuell. Die Accuracy bei ihm ist auch voll wieder da, diese engen Fenster, die er regelmäßig trifft. Und eben die Shotplays, die versuchen es ja auch im Laufe der Saison, haben sie es ja schon häufiger versucht, war bisher öfter schwierig. In dem Spiel haben sie auch davon einige getroffen. Und dann hast du eben so einen Quarterback, der das Spiel aus der Pocket machen kann. Da gibt es im Moment in der NFL nicht viele auf dem Level. Sie hatten ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Der Punt-Drive früh im zweiten Viertel, da hat Burrow einmal Higgins tief nicht ideal getroffen. Das hätte noch ein Big Play sein können. Sie haben einmal den Blitz bei Third Down nicht gescheit geblockt gekriegt. Also da gab es schon auch ein paar, die ersten Drives, da war es schon auch teilweise ein bisschen holprig. Aber dann eben dieser Touchdown-Shot auf Chase direkt vor der Pause, mit Verteidiger schon direkt vor ihm. Er feuert den super raus. Dieser Raindrop auf Yosivash dann früh der zweiten Hälfte. Der lange Chase-Touchdown, das ist natürlich vor allem Chase. Aber ganz ehrlich, es geht ja auch letztlich darum, explosive Plays einfach zu kreieren in dieser Offense. Und Thema explosive Plays, was Chase Brown dieser Offense gibt, ist auch so. Es sind Flashes, aber es ist echt, es gibt der Offense was. Ich mochte echt viel und das sagt es halt umso bitterer, wie sie dieses Spiel am Ende wegwerfen, dass die Bengals 1-4 stehen mit dem, was wir eben vor allem von dieser Offense sehen. Das ist schon maximal bitter und deswegen schreibe ich sie auch noch nicht ganz ab, aber 1-4 ist natürlich schon ein Brett.
1-4 ist ein sehr, sehr dickes Brett. Und hier muss man auch nochmal sagen, du hast Chase Brown zwar positiv angesprochen, aber bezüglich Playcalling dann in der Situation, hier war es ja so, dass sie auch den Ball nicht gut gelaufen sind vorher.
Genau, also vor allem auch nicht konstant. So. Also
nicht konstant. Es gab es gab ein, zwei Plays, also wenn ich gerade bei den Running Backs in dem Steelers-Spiel angesprochen habe, Najee Harris hatte den längsten Lauf über 6 Yards. Chase Brown immerhin 16, aber unterm Strich halt war es jetzt auch nicht so, dass sie über die Ravens hinweggewalzt sind. Auch die Ravens hatten eigentlich mehr oder weniger, ich will nicht sagen Probleme am Boden, aber bis zu diesem Derrick Henry Run in der Overtime, der dann zu dem Nee, das war stimmt. Sie haben die Offense ja noch mal aufs Feld geschickt. Ne? Da habe ich Quatsch erzählt. Der Derrick Henry Run, den gab es ja auch noch.
Genau, der Henry Run war das Play zum Field Goal. Genau.
Genau. Und danach haben sie gesagt, wir schicken direkt Justin Tucker auf. Korrektur an der Stelle. Derrick Henry hat nämlich einfach mal einen 51-Yard-Run aus dem Ärmel geschüttelt. Wie gesagt, nachdem er eigentlich nicht sein allerbestes Spiel hatte, so grundsätzlich. Aber wer natürlich dann geregelt hat in vielen Situationen, war auch ein bisschen up and down, aber er hatte eben diese Highlight-Plays. Und es fällt ja fast ein bisschen hinten runter, wenn Joe Burrow für 392 Yards und 5 Touchdowns wirft. Lamar Jackson steht bei 348 Yards und 4 Touchdowns. Und vor allem der auf Isaiah Likely, ich glaube, den werden wir noch häufiger sehen in gewissen Saisonrückblicken.
Ja, ich find's gut, dass du es so eingeleitet hast, weil das ist exakt meine ersten paar Punkte, die ich hier hatte. So, am Ende sehen die Rushing-Stats dann gut aus, ne? 34 Runs, 150 Yards, ein Touchdown. Aber eben von diesen 175 kamen 51 von dem Run von Henry in Overtime und 55 davon waren Lamar Jackson, wo ja auch einige Scrambles dann und nicht designtes Run-Game ist. Die zählen natürlich alles, ne? Ist klar, aber die Ravens konnten nie in dem Spiel, fand ich, so das Run-Game aufziehen, wie wir das erwartet hatten.
Nee.
Dass die Bengals hier die Box zustellen würden, das wussten wir. Da haben wir ja sogar gesprochen in der Preview. Das machen sie eh schon viel. Jeder weiß, dass es eine wackelige Run-Defense ist. Das war das offensichtliche Mismatch hier. Da war klar, dass sie da hier voll drauf gehen. Haben sie auch gemacht. Mit allem, was sie haben, haben sie diese Box bespielt. Aber selbst damit hätte ich ehrlicherweise erwartet, dass die Ravens den Ball trotzdem immer noch laufen können. Weil die Bengals selbst mit der Taktik bisher auch nicht viel am Boden stoppen konnten in anderen Spielen. Und das war nicht der Fall. Also der erste Drive, der Opening-Script von den Ravens, das war noch relativ ausgeglichen. Ab dann sind sie ja wirklich auch pass-heavy geworden. Also ich glaube, beim zweiten Drive hatten sie, glaube ich, keinen einzigen Run. Das waren alles Dropbacks. Und dann hatte ich den Eindruck, dass sie auch nie so richtig das geschafft haben, den Rhythmus da zu finden. Also dass es viel Stückwerk war. So hier mal ein Run bei First Down, ja, waren nur 2 Yards und jetzt passen wir wieder. Und so fand ich, hat sich das viel durchs Spiel gezogen. Und dann muss man aber eben sagen, in einem Spiel, wo das Passspiel für sie gewinnen musste, war das Passspiel halt auch voll da. Also da war wirklich auch alles mit dabei. Big Plays durch die Luft, dieses Ding zu Charlie Kohler in die Seam, dieser Touchpass
auf Mark Andrews. Der Ravens, falls ihr den nicht kennt, nicht Mark Andrews, nicht Isaiah Likely, nee, der dritte, Charlie Kohler.
Richtig, ja. Andrews hat dann auch irgendwann sein Play gehabt. Flowers hatte mehrere so in dieser 12-15-Yard-Range. Plus natürlich die Scrambles, klar. Ich mochte das Under-Center-Play-Action-Passspiel sehr von den Ravens in dem Spiel. Ich mochte es extrem, wie Lamar den Ball auf alle Ebenen des Feldes verteilt. Aber eben auch, wie du siehst, wie er Pre-Snap-Coverages liest, Post-Snap-Coverages liest, weiß, wo er attackieren kann. Und dann natürlich hast du diesen Faktor, was der kreiert. Also dieser fallengelassene Snap, nicht der in Overtime, es gab ja noch einen.
Ja, stimmt.
Oder schon quasi auf dem Boden liegt, also der Ball, nicht Lamar mit dem Ball, wieder aufsteht, den Edge-Rusher stiff-armt und von der Sideline den dann noch in die Endzone eben wirft. Das war ja der eine auf Likely.
Genau.
Also, ja, was willst du da einer Defense halt auch vorwerfen? Der Touchdown zu Bateman im zweiten Viertel ja auch. 3. und 5. Bengals kriegen eigentlich einen freien Blitzer auf Lamar. Der weicht ihm aus, geht raus aus der Pocket, bringt den Ball aus der Bewegung auf Bateman. Also, Lamar als Passer war schon sensationell in dem Spiel. Und ja, er hätte es am Ende fast weggefumbelt, muss man fairerweise sagen. Aber es war ein anderes Spiel, als ich gedacht hatte. Und ich bin da echt noch so überlegen, wo ich den Credit hingebe. Weil einerseits ziehe ich den Hut vor den Bengals, dass sie doch das Run-Game nicht in so einen Rhythmus haben kommen lassen. Nochmal, die Boxscore-Stats würden jetzt euch was anderes vielleicht verraten. Und auf der anderen Seite ziehe ich aber auch den Hut vor den Ravens, die es gesehen haben, gesagt haben, okay, wir können es hier versuchen, den Ball zu laufen, aber so richtig gut funktioniert es nicht. Wir gehen voll aufs Passspiel und das dann eben auch umsetzen konnten.
Ja gut, gegen eine Defense, die die Wochen davor quasi gar nichts verteidigen konnte. Hart gesagt.
Das stimmt. Aber wir haben auch gesagt, die letzten Wochen, das Passspiel der Ravens war noch am Kränkeln. Weil nach dem Raiders-Spiel,
aber das will gesagt, ich, gegen die Raiders das will ich auch. Ja, die Raiders-Defense hat seitdem auch, finde ich, noch mal einen Schritt so in die falsche Richtung gemacht. Vielleicht hat die Bengals-Defense einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber ich will trotzdem von den Ravens noch mal gegen eine etwas stärkere Pass-Defense
sehen. Das ist fair. Nee, ich meinte nur, gegen die Raiders konnten sie ja eben auch nicht den Ball durch die Luft dann bewegen am Ende, als sie es gebraucht haben.
Genau. Und ich habe versucht zu argumentieren, dass die vielleicht vor, was waren das, 3 Wochen vielleicht noch etwas besser war.
Vielleicht, ja.
Und mit einem nicht angeschlagenen Top-Pass-Rusher. Das kommt noch hinzu. Die Raiders, das ist ein anderes Thema. Das ist ein eigenes Thema für sich, die Raiders-Defense vor allem. Und die Ravens, muss man ja ganz ehrlich sagen, haben den Turnaround geschafft. Also nach dem Raiders-Spiel, wo sie 0 und 2 überraschend standen, haben wir auf den Schedule geschaut mit Cowboys, Bills, Bengals und gesagt, das kann richtig in die Hose gehen. Ja, ist es nicht. Die stehen 3 und 2 und sind sowas von zurück im Playoff-Rennen. Jetzt kommen die Commanders, eine größere Herausforderung, als wir vielleicht gedacht haben, aber danach die Buccaneers, Browns, Broncos. Ja. Also das lichtet sich so ein bisschen. Die Herausforderungen werden etwas einfacher.
Also sie sehen ja, ich weiß nicht, ob du nach 5 Wochen jetzt schon irgendwie sagst, welche Teams sind definitiv gut, aber die Ravens sehen schon wie eins von diesen Teams aus.
Ja, und die Bengals wären ein richtig gutes Team, wenn sie eine halbwegs funktionale Defense hätten. Weil wenn sie, wenn sie mit so einer Performance, mit so einer Offense-Performance nicht in der Lage sind, einen Top-Gegner zu schlagen, dann wird es gegen andere Gegner ebenso schwer. Dann kommen wir noch zu einem Spiel aus dem späteren Sonntagsslot. Auch das hatte großen Unterhaltungswert. Hat ein bisschen von der Spannung gelebt und von den kuriosen Plays hinten raus, muss man vielleicht sagen. Ja. Aber trotzdem eins mit sehr vielen Stories, mit sehr vielen Takeaways. Die New York Giants gewinnen gegen die Seattle Seahawks mit 29-20. Nachdem sie lange nach dem Team aussahen, dass dieses Spiel gewinnen wird, weil sie wirklich ein gutes Spiel geliefert haben, auch von Daniel Johnson ein gutes Spiel bekommen haben. Das ohne Malik Nabers, muss man dazu sagen, der sie ja eigentlich geschultert hat die letzten Wochen. Der ist ausgefallen und trotzdem Daniel Jones richtig gutes Spiel gemacht. Und dann haben sie es nochmal spannend werden lassen. Die Defense hat es vor allem spannend werden lassen. Die Seahawks sind rangekommen und dann sah es danach aus. Du hast mir sogar bei WhatsApp geschrieben, die Seahawks gewinnen das jetzt. Ja, Pustekuchen. Am Ende kam es doch anders. 29-20 für die Giants.
Ja, sie hätten es zumindest ausgleichen müssen. Wer weiß, wie wir dann auf dieses Spiel gucken würden. Aber stattdessen bewegen sie sich eigentlich. Ich glaube, es war ein Run von Geno Smith, der sie schon in Field Goal Range, glaube ich, sogar gebracht hat. Also da waren sie dann an der, der 30, glaube ich, ungefähr. 32, genau. Oder 34, Field Goal 34. Range, ja. Genau. Und da war es eigentlich so, ja gut, also jetzt noch über eine Minute. Da war schon die Frage, scoren sie jetzt zu schnell?
Genau.
Und kriegen die Giants noch eine Chance zu antworten? Und dann machen sie noch so ein paar Plays, kommen an die 28, Field Goal, okay. Und dann springt Isaiah Simmons über die Line, berührt niemanden, blockt diesen Kick und die Giants tragen den zum Touchdown sogar zurück, was dann den Score ja natürlich noch merkwürdiger aussehen lässt. Aber das war letztlich dann das Ende von diesem Spiel. Ich würde das mal anknüpfen, was du gerade schon einleitend gesagt hast, weil ich war echt überrascht davon, wie gut die Giants den Ball bewegt haben. Tyrone Tracy, richtig gutes Spiel gehabt am Boden. Das Run-Game generell, Tracy hat mir in seinen Reads gefallen. Das ist ein Playmaker im Open Field. Wer meinen Draft-Guide für die Running Backs hat, der kennt diesen Spieler, weil der hat ein cooles Profil. Das ist ein ehemaliger Receiver, der dann auf Running Back umgeschult hat, ganz spät. Und der wirklich auch so ein interessanter Playmaker einfach sein kann. Und das war hier der absolute Best Case für ihn. Singletary ist ja eben auch ausgefallen. Deswegen hat Tracy das Backfield hier bekommen in dem Spiel und hat das absolute Maximum da rausgeholt. Daniel Jones sah wirklich gut aus, Quick Game. Ich fand, der wirkte auch sicher, also sowohl als Runner als auch eben in seinen Entscheidungen als Passer. Darius Slayton früh ins Spiel eingebunden, hat auch da wieder ein, zwei gute, tiefe Bälle. Ich habe mir aufgeschrieben, so ein bisschen eine Mischung aus, erinnerst du dich noch an Rookie Daniel Jones?
Ja,
erinnerst du dich klar. Noch? Das war ja so ein bisschen YOLO-Ball, ich werf einfach mal tief. Und hat am Anfang auch ganz gut geklappt. Und dann ist er ja komplett davon weggegangen. Und dann hatten wir so seine effizienteste Saison vor 2 Jahren. Ich fand, das war ein bisschen eine Mischung aus diesen beiden Sachen. Er hatte die Deep Shots, er hatte aber auch die Effizienz. Die Line hat gehalten, das Run-Game hat funktioniert. Eigentlich wirklich die auffälligen negativen Plays waren eigentlich relativ früh alle im Spiel. Also er hat diesen einen Sack, wo er über seine eigenen Füße stolpert und den Ball verliert. Und wenn sein Lineman den nicht recovert, dann haben die Seahawks First and Goal an der 5. Wer weiß, was dann passiert. Es gab früh im Spiel 1, 2 solcher Momente. Aber danach haben die auch echt eine Sicherheit gewonnen offensiv. Das fand ich beeindruckend und zwingt uns aber auch dazu, glaube ich, die Konversation weiterzutreiben auf, was machen wir jetzt mit dieser Seahawks-Defense?
Generell, was machen wir mit den Seahawks? Weil ich finde, in allen drei Teilen haben sich Probleme gezeigt. Die Offense, finde ich, hat bis dann spät in die zweite Hälfte nicht so richtig in den Rhythmus gefunden, hatte immer wieder Probleme, den Ball zu bewegen, konstant zu bewegen vor allem. Die Defense, ja, über die müssen wir sprechen. ich meine, wir haben es mehrfach gesagt. Leute, guckt euch, also nach den ersten drei Spielen insbesondere, schaut euch an, gegen wen sie so gut aussahen. Mhm. Dazu natürlich noch ein paar Ausfälle, logischerweise, über die wir auch gesprochen haben. Die kommen noch erschwerend hinzu. Aber auch Special Teams dann natürlich, ne? Du darfst ja nicht dann in so einer Situation einen Verteidiger einfach über deine Line springen lassen oder in so einem Gap durchspringen lassen. Also das ist halt auch so ein Kids-Mistake, mehr oder weniger. Sprich, alle drei Teile, die es braucht für so ein Footballspiel, mit Problemen von den Seahawks, wie ich finde.
Ja, ich würde die Defense vielleicht mal rund machen und dann habe ich zur Offense aber auch noch ein paar Punkte. Also die Defense, du hast die Konkurrenz angesprochen, es war Bo Nix, glaube ich, sein erstes Spiel. Es waren die Patriots und die Dolphins ohne Tua. Und Lions letzte Woche, ich gebe ihnen da ein bisschen eine Entschuldigung in dem Spiel, weil sie einfach mit kompletter Backup-Defensive-Line gespielt haben gegen Detroit. Ich glaube, das ist somit das Worst-Case, also was den Gegner angeht. Sie hatten auch hier jetzt wieder viele Ausfälle. Kein Boye Mafe, kein Byron Murphy. Uchenna Nwosu hat sein Comeback gegeben, musste aber wieder verletzt raus. Derek Hall musste verletzt raus in dem Spiel. Aber du willst halt trotzdem sehen, dass die irgendwie Wege finden, um Daniel Jones hinter, naja, auch wirklich jetzt doch nicht sattelfesten Giants-Line ein bisschen unter Druck zu setzen, dass sie ein bisschen mehr Zugriff aufs Run-Game bekommen, dass die Linebacker besser tackeln, dass sie dann zumindest irgendwie in Coverage in der Secondary, dass sie da dann genügend Plays machen. Und das war ja einfach gar nicht der Fall. Also die Giants hatten ja eigentlich sogar zwei Touchdown-Drives zum Start hingelegt. Das hätte ja eigentlich auch vom Scoreboard her anders aussehen müssen. Der erste endet eben ein paar Zentimeter vor der Endzone, Running Back fumbled und die Seahawks tragen den zum Touchdown zurück. Ansonsten wäre dieses Spiel ja schon früher, das wäre ja viel, viel früher schon Richtung Giants noch mehr gelaufen.
Sind wir uns sicher, dann, dass er nicht in der Endzone war, ganz kurz?
Ja, ich habe es mir auch
mehrfach geguckt.
Ich glaube, dass er die Kontrolle zu früh verliert, aber ja, es ist irgendwann auch noch so über andere Spieler drüber rollt. Also ja, aber auf jeden Fall saubitteres Play aus Giants Sicht. Und dann müssen wir halt auf der anderen Seite über diese Offensive Line der Seahawks sprechen. Das hatten wir jetzt mehrfach schon als Thema, das hatten wir vor der Saison als Thema. Und es ist eben wirklich die Schwachstelle, die man befürchten musste aus Seahawks Sicht. Da ist wahnsinnig viel Druck auf Geno. 7 Sacks gestern für die Giants. Dexter Lawrence, 3 Sacks, 4 Quarterback-Hits, 2 Tackles for Loss. Ein absolutes Monster wieder gewesen. Und ja, Schwachstellen der Line, das wissen wir. Ich mag es aber trotzdem nicht, wie die Seahawks ihre Gameplans aktuell aufziehen, weil es war gegen Detroit früh in dem Spiel so. Und es war gestern auch wieder so, dass sie einfach viel zu sehr weggehen vom Run-Game. Und das war ja ein enges Spiel. Also es war ja nicht so, dass die Giants hier mit 2 Scores die ganze Zeit führen und die Seahawks rennen hinterher, sondern es war ein enges Spiel und sie sind aber einfach wieder komplett weggegangen vom Run-Game. Ich weiß nicht, ob das eine Anpassungsperiode auch noch ist für einen Offensive Coordinator, Playcaller, der ja auch aus dem College kommt. Vielleicht muss der noch ein bisschen diesen Flow für ein NFL-Spiel mehr entwickeln. Aber ich finde, sie verlangen halt im Moment extrem viel von Geno. Hinter dieser Line, ohne Run-Game, sehr, sehr viel eindimensionales Dropback-Passing-Game. Dann kriegst du wieder einen Fumble von DK Metcalf, wie letzte Woche gegen Detroit. Ja. Das ist schon sehr, sehr viel im Moment verlangt. Und dann, ja, teilweise hast du dann auch gemerkt, wie die Line für die Giants, also die Defensive-Line für die Giants, gemerkt hat, okay, wir dominieren dieses Spiel einfach. Dieser Fourth-Down-Stop, wo die Seahawks Play-Action versuchen und Brian Burns einfach komplett ungeblockt auf Geno drauf rennt.
Das war genau die Szene, wonach ich dir geschrieben habe. Alter, die Offensive Line der Seahawks ist grausam, weil zu den zugelassenen Pressures kommen ja auch noch diverse Strafen dazu, ne, und Fallstarts.
Genau, genau. Also ich glaube, es gibt da ein paar Sachen aus Seahawks Sicht, die stehen bleiben, die sie fixen müssen. Offensiv fängt es mit der Offensive Line an. Und das ist wahrscheinlich kein Thema, was du diese Saison komplett repariert bekommst. Aber ich denke schon, auch offensiv müssen sie wieder ein bisschen ausbalancierter werden, was die Gameplans angeht. Weil Geno spielt für mich wie ein Top 6, Top 8 Quarterback, aber eben wahrscheinlich im Moment ligaweit auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad aller Quarterbacks.
Dann lass uns noch auf das Spiel schauen, was heute Nacht stattfindet. Monday Night Game, ein sehr interessantes, nämlich noch dazu. Die New Orleans Saints treffen auf die Kansas City Chiefs. Die Saints nach einem furiosen Start jetzt mit 2 Niederlagen, wenn auch die gegen die Falcons denkbar knapp war. Und die Chiefs weiterhin ungeschlagen, aber mit dem einen oder anderen Problem. Mhm. Vor allem offensiv. Und gerade offensive Probleme kann man sich gegen diese Saints eigentlich nicht erlauben, wenn die Saints Offense machen darf, was sie machen möchte.
Ja, ist ja die große Frage, oder die über diesem ganzen Spiel steht. Also, wie spielen das die Chiefs? Verändern sie die Offense ohne Rashee Rice? Mit wem? Wie funktioniert das? Also, das ist ja, so die, das ist ja das Narrativ eigentlich über diesem Spiel. Und wir haben letzte Woche gesehen, ich denke, dass Kareem Hunt wieder eine Rolle hat im Run-Game. Das war zumindest so ein bisschen ein kleiner Spark für das Run-Game. Chiefs spielen schon viel, 12 und 13 Personnel, das wird sicher noch mehr werden. Aber sie stehen da jetzt schon bei gut 40%, wie viel sie mit 2 und 3 Titans spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute Abend auf über 50% geht. Mal gucken. Vielleicht dann, um daraus auch mehr ins Play-Action-Passspiel zu gehen. Und dann im Idealfall eben diese ein, zwei Bomben auf Xavier Worthy zu werfen. Klingt okay in der Theorie, in der Praxis kann ich aber komplett sehen, wie die Saints Secondary diese Chiefs Receiver auch bullied. Also ich habe von der Saints Secondary so viel physisches Play dieses Jahr bisher gesehen. Und die Chiefs Receiver sind jetzt eher wirklich, also die jetzt dann auf dem Feld stehen werden, das sind weitestgehend Leichtgewichte und oder Slot Receiver. Und da habe ich halt echt Fragezeichen, wie das funktionieren soll. Ich fand die Chiefs auf uns bisher auch nicht sonderlich kreativ. Plus es steht immer auch die Frage im Raum in solchen Situationen, ob Andy Reid dann geduldig beim Run-Game bleibt. Und die Antwort ist da meistens eher nein. Das heißt, das ist wirklich so, das ist der Test irgendwie. Also inklusive, wir haben auch diese Offensive-Line-Situation mit Kansas City. Wanya Morris, der mittlerweile Left-Tackle spielt, statt Kingsley Suamataya. Jetzt viel besser wird es auch nicht unbedingt. Aber das ist das Narrativ für dieses Spiel. Was machen die Chiefs? Wie bauen sie ihr Passspiel auf? Travis Kelce wird sicher seinen ordentlichen Target-Share kriegen, aber was ansonsten? Und gehen wir aus diesem Spiel und sagen, okay, also es ist so klar, die Chiefs müssen was auf Receiver machen. Finden sie andere Wege? Überraschen sie uns, indem sie irgendwie 35 Mal den Ball laufen? Ist ein Monday Night Game, in dem wir was lernen werden, glaube ich.
Ja, auch vielleicht letztendlich Aufschluss darüber, wie stark ist die Chiefs Defense wirklich? Weil sie hat schon einigen guten Offenses echt schwer gemacht, das Leben, und schwer gemacht, den Ball zu bewegen. Bei den Saints sind wir ja jetzt mit dem Narrativ an dem Punkt angekommen, oder ich frage es mal vielleicht, sind wir an dem Punkt angekommen, um sagen zu können, die New Orleans Saints können auch mit Plan B Spiele gewinnen? Ja. Gesehen haben wir es nämlich noch nicht.
Nee, ich meine, dieses Spiel gegen Atlanta letzte Woche, das haben sie halt wirklich selber weggeworfen. Also das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Ja. Aber meine größte Sorge aus Saints Sicht wäre das Tape von der Chiefs Defense gegen die Falcons Offense von vor, wann war das, 2 Wochen? Als die Chiefs gegen Atlanta gespielt haben, da haben sie nämlich viele 7-Mann-Boxes gespielt, haben viele diese 6-1, 5-2er-Fronts gespielt, haben viel geblitzt, ähnlich wie das, was wir von der Eagles Defense gegen die Saints gesehen haben, in diesem ersten Spiel, wo dann der Saints Offense mal der Zahn gezogen wurde. Und einen Gameplan in der Richtung erwarte ich hier auch, weil die Saints, wenn die nicht in dieses Outside-Zone-Run-Game kommen können und wenn die Chiefs ihnen auch die Shot-Plays bei Play-Action wegnehmen können, dann ist die Saints Offense deutlich weniger explosiv und deutlich weniger gefährlich. Carr war okay letzte Woche gegen Atlanta, aber gegen eine aggressive Chiefs-Defense, die wahrscheinlich die Mitte an der Line of Scrimmage gewinnen wird, immer noch Backup-Center natürlich bei den Saints drauf. Ja, du kriegst bestimmt ein paar Gelegenheiten gegen die Man-Coverage dann dahinter mit Olave und Shahid, um vielleicht ein, zwei Plays zu machen und das ab und zu bestrafen. Aber die Chiefs spielen dahinter ja auch wirklich viele Too-Deep-Coverages. Also sie versuchen dann ja schon auch diese Big-Plays auf der Schiene zu unterbinden. Und ich sehe aus Saints Sicht so ein bisschen die Gefahr, dass New Orleans in viele klare Passing-Situationen gebracht wird, also zweiter und lang, dritter und lang. Und dann vertraue ich da der Saints-Offense immer noch nicht. Und dann könnte das ein eher Low-Scoring-Game auch vielleicht werden.
Ja, generell aber Offensive-Line-Verletzungssorgen, ne? Also nicht nur Backup-Center. Der Backup-Center ist jetzt auch nicht mit dabei. Und der Right Guard ist auch nicht mit dabei. Ja, nach der Verletzung von Eric McCoy. Also, genau, da muss man ganz schön umdisponieren.
Interior Line.
Und Interior Line, wenn wir daran denken, gegen wen man da spielt, wenn man gegen die Chiefs spielt, nämlich gegen einen Chris Jones.
Ja. Richtig. Ja, deswegen glaube ich auch, dass, also, es würde mich echt wundern, wenn die Saints hier es schaffen, konstant den Ball zu bewegen. Also, sie sind einfach angeschlagen. Taysom Hill. Mich wundert, dass du den jetzt nicht genannt hast. Ich dachte, auf den willst du jetzt noch hinaus, weil der fällt natürlich auch aus. Und der war tatsächlich ein guter Faktor im Run-Game jetzt auch gegen die Falcons letzte Woche.
Ja, das stimmt.
Da verlieren sie auch noch mal so einen, ja, einfach so einen Spieler, der vielleicht mal für diese 2, 3 Plays sorgen kann.
Du hast es irgendwie komisch ausgesprochen, als du sagen wolltest, sie verlieren den besten Football-Spieler der Welt. Aber gut.
Und die Chiefs auf der anderen Seite haben eben ihre Front zusammen. Also da gab es ja auch ein paar angeschlagene Spieler, aber die scheinen alle fit zu sein. Und dann ist es schon auch ein Mismatch zugunsten von Kansas City.
Also du bist auf der Kansas City-Seite, die Buchmacher auch. 5 Punkte sehen sie die Chiefs vorne. Ist auch ein Heimspiel, muss man dazu sagen. Wie gesagt, Verletzungssorgen bei den Saints. Allerdings auch deutlich, diese Line.
Ja, ja. Also ich hatte ja in den Upsets am Donnerstag hatte ich ja gesagt, ja, das wäre so ein Alternativpick für mich. Einfach weil ich mir vorstellen könnte, dass die Saints das irgendwie 17-13 gewinnen oder sowas. Aber ich will vor allem sehen, was die Chiefs offensiv machen. Also das wird das Erste sein, wenn ich am Dienstag das Spiel angucke, wird mein Fokus sehr darauf sein, was machen die Chiefs offensiv.
Das war's auf jeden Fall schon von Montag diese Woche. Müssen leider zügig zum Ende kommen. Die nächsten Termine warten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne. Ansonsten, Adrian, hast du noch was loszuwerden?
Nee, ich glaube, wir haben ja auch alles besprochen. Also wir sind.
Nein, Moment, wir haben noch eine neue Routine. Die weiteren Ergebnisse, Adrian.
Stimmt, ja, ganz vergessen, ja.
In London verliert Aaron Rodgers, auch wenn es am Ende noch mal ein bisschen spannend war, gegen Sam Darnold und die Jets. Die Vikings gewinnen. Nee, Moment. Die Jets verlieren gegen die Vikings, so ist es richtig. 23-17. Dann haben wir die Bears mit einem, ja, vielleicht Brustlöser. Es war aber nur gegen die Panthers Defense. 36-10. Aber trotzdem, sowas nimmt man natürlich gerne mit, vor allem Caleb Williams.
Hat wieder gut gespielt. Also die letzten Spiele, ich habe jetzt mir alle Caleb Williams Spiele nach Woche 1 habe ich mir ausführlich angeguckt und ich finde, du siehst die Fortschritte bei ihm. Das ist auf einem guten Weg, glaube ich, mit ihm.
Was nicht auf einem guten Weg ist, beziehungsweise wer nicht auf einem guten Weg ist, sind sowohl die Dolphins als auch die Patriots. Die haben sich ein furioses 15-10 geliefert. Die Dolphins gewinnen am Ende und stehen 2-3.
Ja, gibt jetzt, so langsam kommen die Berichte, dass jetzt doch der Quarterback-Tausch bei den Patriots kommen könnte.
Muss. Ja. Keinen Quarterback-Tausch muss es bei den Commanders geben, aber bei deren Gegner könnte es zeitnah einen geben, auch wenn er jetzt erstmal ausgeschlossen wurde für die nächste Woche. Die Commanders haben nämlich die Cleveland Browns und Deshaun Watson mit 34-13 eingeschult.
Komplett hoffnungslos. Also diese Offense, die Browns-Offense ist komplett hoffnungslos. Und ja, Stefanski hat es jetzt gesagt, wenn Deshaun Watson wieder so ein Spiel in der ersten Hälfte hat nächste Woche, dann glaube ich, dass es einfach irgendwann passieren wird. Weil du kannst nicht dein Team jede Woche da rausschicken mit einem Quarterback, der dir keine Chance gibt.
Nee, man merkt auch, finde ich, dass die Spieler da auch keinen Bock drauf haben. Ja. Dann hatten wir ein wildes Spiel zwischen den Indianapolis Colts mit Joe Flacco und den Jacksonville Jaguars. Die Jaguars haben alles dafür getan.
24 Punkte im vierten Viertel für die Colts in diesem Spiel.
Die Jaguars, ich wollte es nämlich gerade sagen, die Jaguars haben eigentlich alles dafür getan, um dieses Spiel noch zu verlieren. Aber ganz Jaguars untypisch haben sie es dann doch noch knapp gewonnen. Wir haben ansonsten noch die Broncos mit einem guten Auftritt von Bo Nix und einem besonders schlechten Auftritt nicht nur von Gardner Minshew bei den Raiders, sondern auch von der Raiders Defense. Die Broncos gewinnen 34-18.
Hier übrigens auch, Gardner Minshew wurde auch gebencht. Wir wissen noch nicht genau, also es gibt noch keine Entscheidung. Antonio Pierce hat nach dem Spiel das offen gelassen, wer das nächste Spiel startet. Aber hier auch, also wir kommen jetzt in den Bereich der Saison. Wir hatten einen Benching ja schon sehr früh mit Bryce Young, aber wir kommen so in den Bereich der Saison, in dem diese ganzen Quarterback-Wackelkandidaten auch tatsächlich wackeln.
Dann gab es einen Überraschungserfolg für die Arizona Cardinals, nachdem du letzte Woche schon so ein bisschen den Abgesang vorbereiten wolltest für diese Saison. Und jetzt schlagen sie die 49ers mit 24-23.
Also zum einen, Cardinals haben da wirklich sich reingearbeitet in das Spiel und hatten sogar ja einmal echt Pech, als die Niners ein geblocktes Field Goal zum Touchdown zurücktragen. Die Niners sind im Moment aber auch wirklich ein Team, was sich selber im Weg steht. Also wie die immer wieder Gelegenheiten wegschmeißen, dann hat sich ihr Kicker verletzt, okay, das ist bitter, aber auch das Play ansonsten in der Red Zone war einfach nicht gut. Ja, die Niners sind im Moment ein frustrierendes Team. Ich bin trotzdem bei San Francisco immer noch nicht beim Panic-Button, weil ich immer noch glaube, diese Defensive Line, da musst du wahrscheinlich was machen. Aber ich finde, die Offensive Line spielt besser als letztes Jahr. Ich finde, das Run-Game sieht immer noch gut aus, auch ohne McCaffrey. McCaffrey kommt ja auch vielleicht dann irgendwann zurück in 3-4 Wochen. Und die Offense insgesamt ist immer noch gut und kann auch wieder sehr gut sein dieses Jahr. Deswegen, Die Niners verlieren halt gerade ein paar Spiele, die sie nicht verlieren sollten. Und das kann am Ende wehtun. Aber ich bin immer noch nicht beim Panic-Button.
Der wurde schon vor einigen Wochen wahrscheinlich bei den LA Rams gedrückt und daran hat sich auch diese Woche nichts getan. Auch wenn die Packers sich schwer getan haben und Jordan Love seine beste Will Levis-Imitation zum Besten gegeben hat, gewinnen sie mit 24-19.
Also super komisches Spiel und aber auch ein Spiel, wo die Packers ja total inkonstant offensiv waren. Also
gegen den stärkeren,
eine Handvoll Big Plays.
Ja, gegen den offensiv stärkeren Gegner verliest du das, glaube ich. Also
wahrscheinlich,
die Rams konnten einfach nicht. Es sah wirklich hilflos aus teilweise dann bei den Rams. Und das hat den Packers dann in die Karten gespielt und dann haben sie den Deckel drauf gemacht. So wie wir jetzt auf diese Folge Montalk beinahe noch diesen Schnelldurchlauf vergessen, aber zum Glück noch dran gedacht. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit unserer Preview auf Woche Nummer 6. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.